Gestern habe ich Fernsehen gesehen, gestern spätabend noch, einen Bericht auf der ARD, auf dem ersten Programm. Und hast du es auch gesehen? Nee, also ich dachte schon. Das war spannend. Das war nämlich ein Bericht über diese ganze Doping-Geschichte im Rennsport. Ja, siehst du? Ja, haben bestimmt. Vielleicht habt das ja einige von euch gesehen, ich weiß nicht. Doping war ja in der letzten Zeit recht viel in den Nachrichten und so weiter. Es wurde viel darüber gesprochen, Tour de France, geht es da wirklich mit rechten Dingen zu. Und gestern war nun so ein Bericht, wo ein bisschen die Hintergründe geklärt wurden. Da gab es einen Rennfahrer, einen spanischen Rennfahrer, der ausgepackt hat, schon vor längerer Zeit. Und der hat vor 3-4 Jahren bei der Tour de France Folgendes erlebt. Dieser Dopingarzt Fuentes hat ihm was gespritzt, er wusste nicht was. War damit einverstanden, aber er wusste nicht, was für eine Substanz er da jetzt gespritzt bekam. Und dann fuhr er los, er sollte eigentlich das Rennen machen und dann merkte er, dass er schwindelig wurde. Es wurde ihm kalt und er hat gemerkt, dass sein Körper streikt. Und irgendwann ist er einfach umgekippt. Er kann sich an den Moment nicht mehr erinnern, sagt er, wo er umkippt. Er weiß nicht, zu welcher Seite er gekippt ist. Er ist einfach mit dem Fahrrad während der Fahrt umgekippt. Und es stellte sich halt hinterher raus, dass Dr. Fuentes ihm Hämoglobin von Hunden indiziert hatte. Und dann, also die Sportler brauchen ja mehr rote Blutkörperchen, damit mehr Sauerstoff transportiert wird, damit die eben größere Leistungen bringen können. Und dann wurden so diese ganzen Geschichten erzählt. Also wozu Sportler, in diesem Fall die Rennfahrer, Fahrradfahrer, bereit sind, was die mit ihrem Körper anstellen, um Leistung zu bringen, jetzt Leistung zu bringen. Und welche gesundheitlichen Risiken die eingehen. Da hat er zum Beispiel erzählt, dieser Spanier, dass die Sportler, die mit EPO zum Beispiel dopen, mit Blutmessgeräten schlafen gehen, weil die Dichte des Blutes ist so hoch, das Blut ist so dick, dass der Ruhepuls sehr, sehr langsam ist. Und es kann passieren, dass der Blutdruck so stark fällt, dass das Herz einfach aufhört zu schlagen. Als EPO eingeführt wurde, Mitte der 90er Jahre, sind innerhalb von 4 Jahren 20 Profis gestorben. Und sehr viele davon im Schlaf, weil die gar nicht gemerkt haben, wie das Herz aufhörte zu pumpen. Und deshalb müssen diese Leute Blutmessgeräte tragen während des Schlafens. Und das fängt dann an zu piepen, wenn es gefährlich wird. Dann müssen die aufstehen und müssen Bewegungsübungen machen, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und da hat er eben erzählt, dass man dann erleben konnte, dass man dann das Hotelzimmer aufmachte, auf den Flur trat und dann waren da die ganzen Kollegen und machten Bewegungsübungen, um das Blut wieder in Wallung zu bringen. Und solche Geschichten hat er da erzählt. Es war unglaublich, was für ein Geflecht, was für ein Filz da stattfindet. Und ich habe überlegt, Mann, das ist unglaublich, was Leute tun, sich auch antun, um jetzt in diesem Augenblick Erfolg zu haben, um jetzt Leistung zu bringen, um jetzt mitgehen zu können, mitfahren zu können. Ich habe gedacht, dass das ein Bild sein könnte auch für unsere Gesellschaft grundsätzlich, die Lebensweise, die wir in unserer westlichen Welt so haben. Wir sind sehr, sehr stark auf das Jetzt gepolt. Wir wollen jetzt Spaß haben, wir wollen jetzt Erfolg haben, wir wollen jetzt viel erleben, wir wollen jetzt die geile Beziehung haben. Und wir investieren sehr viel in das Hier und Jetzt. Wir investieren Beziehung, wir investieren Gesundheit, wir investieren natürliche Ressourcen, wir investieren Energie, wir investieren alles Mögliche, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was das für die Zukunft eigentlich für Folgen hat. Diese Rennfahrer gehen das Risiko ein, dass sie 20 Jahre früher sterben, als ihre normale Lebenserwartung wäre eigentlich. Die denken nicht über die Zukunft nach, die denken über das Jetzt nach. Sie müssen jetzt Leistung bringen. Und unser Lebensstil ist ganz ähnlich eigentlich. Wir wollen gerne jetzt das haben, was wir haben möchten. Welche Konsequenzen hat das eigentlich? Wo geht die Zukunft eigentlich hin? Ich weiß nicht genau, was du für ein Mensch bist, ob du über die Zukunft viel nachdenkst oder ob du mehr so im Hier und Jetzt lebst. Wo bist du in 10 Jahren, in 20 Jahren? Wer bist du dann? Was machst du dann? Was investierst du heute in deine Zukunft? Nicht nur in diesem Moment. Was investierst du in die Zukunft anderer Leute? Was investierst du in Dinge, die auch vielleicht noch länger als du Bestand haben werden? Mal abgesehen von deinen ganz persönlichen Bedürfnissen. Es gibt so viel gute Dinge, die man investieren könnte, aber wo man nicht sofort einen Effekt sieht. Aber auf die Zukunft betrachtet, ist es eine gute Investition. Wie siehst du das? Wie denkst du über die Zukunft? Wie viele Gedanken machst du dir darüber? Jesus hat das immer wieder gesagt, dass es sehr wichtig ist, über die Zukunft nachzudenken. Und er hat als er zu den Menschen gesprochen hat, da hat er viele Bilder gebraucht, um genau darüber zu sprechen. Macht euch Gedanken über die Zukunft. Denkt darüber nach. Und vor allen Dingen stellt euer Leben auf die Zukunft ein. Stellt euch jetzt schon ein auf das, was mal kommt. Eins dieser Bilder, was er da verwendet hat, das würde ich euch gerne mal vorlesen. Das steht im Matthäus-Evangelium, im 25. Kapitel. Und das geht so. Vers 1. Wenn der Menschensohn kommt, damit meint Jesus sich selber, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ich weiß nicht, wie für dich diese kleine Geschichte klingt. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen direkten Bezug irgendwie zu Hochzeit hast oder so. Oder ob du gerne auf eine Hochzeit gehst. Ich finde das immer so ein bisschen also es gibt immer gutes Essen, das finde ich nicht schlecht. Ansonsten finde ich es manchmal ein bisschen anstrengend. Ich fand auch meine Hochzeit sehr anstrengend eigentlich, muss ich sagen. Aber es war ein schönes Fest. Doch, ich gehe eigentlich ganz gerne. Eine Hochzeit ist schön. Also, es klingt ein bisschen seltsam, finde ich, für mich jetzt jedenfalls, das, was Jesus da erzählt, weil viele Dinge, die kenne ich nicht so. Ich habe noch nie erlebt, dass Brautjungfern, also mir zum Beispiel, als Bräutigam entgegengezogen wären und ich habe auch nicht gesehen, dass die Fackeln dabei hatten zum Beispiel. Aber wenn Jesus solche Geschichten erzählt hat, dann hat er Bilder gebraucht, die allen Leuten sehr, sehr einleuchtend waren. Das gilt für uns manchmal nicht mehr unbedingt, aber in der Kultur, in der Jesus gelebt hat, war das ein völlig normaler Vorgang, das, was er da beschreibt. Wenn geheiratet wurde, dann wurde der Bräutigam von seinen Freunden zur Braut hingeführt und umgekehrt wurde die Braut dem Bräutigam entgegengeführt. So habe ich das jedenfalls nachgelesen. Oder zumindest wurde der Bräutigam von diesen sogenannten Jungfrauen empfangen. Und diese Jungfrauen zogen diesen Bräutigam entgegen und hatten Fackeln in der Hand, die wahrscheinlich Öl brauchten, so erzählt Jesus das jedenfalls. Und diese Fackeln waren ein Ausdruck von Freude, es war nämlich ein super Fest. Also jeder wollte auf eine Hochzeit, nicht nur wegen des Essens, sondern weil es einfach ein super Fest war. Es war einfach eine gigantische Party und jeder wollte dabei sein. Und deshalb diese Fackeln und deshalb dieser ganze Aufwand, das war einfach was Starkes, was da passiert ist. Und jeder, der Jesus jetzt das erzählen hört, der weiß ganz genau, ah ja genau, das war bei mir letztes Mal auch so, hier mein Schwager hat geheiratet letzte Woche, die Fackeln, genau, richtig, ne? Und die wussten das sofort. Das waren also ganz übliche Bilder, die Jesus da gebraucht. Jesus sagt mit diesem Bild, ihr steckt mitten in der Vorbereitung für eine gigantische Party. Jeder von euch, die ihr jetzt zuhört, jeder von euch steckt in den Vorbereitungen zu einer großen Party. Und jeder weiß, dass diese Party demnächst stattfinden wird. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat davon, der freut sich schon darauf. Der kann es kaum erwarten. Es wird bald losgehen. Aber es ist noch nicht so weit. Es dauert noch ein kleines bisschen. Es zieht sich noch ein wenig hinaus. Die Vorfreude ist schon da. Aber das Eigentliche kommt erst noch. Und Jesus möchte hier sagen, wenn ihr clever seid, dann stellt ihr euch darauf ein, dass bald etwas Großes passiert. Wenn ihr nicht dumm seid, dann lebt ihr schon der Zukunft entgegen. Dann stellt ihr euren Lebensstil schon darauf ein. Dann richtet ihr euch schon darauf ein. Nur Idioten denken nicht über die Zukunft nach. Das ist im Prinzip die Aussage dieser Geschichte. Wenn du ein Idiot bist, vergiss es, lebe im Hier und Jetzt. Aber wenn du klug bist, denk an die Zukunft. Denk an das, was da kommt. Und die Zukunft, sagt Jesus, die Zukunft bin ich. Ich bin der Bräutigam. Ich bin schon unterwegs. Ich bin der Anlass für die Party. Ich komme nach Hause. Ich möchte ein Fest feiern mit allen, die zu mir gehören. Ich möchte feiern mit den Leuten, die mich lieben und die ich liebe. Und darauf freue ich mich. Ich liebe diese Leute. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich bin noch unterwegs. Und eure Aufgabe, sagt Jesus mit dieser Geschichte, eure Aufgabe ist es, zu warten und euch zu freuen. Freut euch. Bald geht's los. Hier werden zwei Lebensstile beschrieben. Zwei Lebensstile. Und du kannst dich entscheiden, wie du leben willst. Der erste Lebensstil geht so. Da gibt's eine Gruppe von Leuten hier, 5 Frauen, die freuen sich auf das, was kommt. Das sind Leute, die freuen sich auf Jesus. Die glauben daran, dass Jesus diese Welt eines Tages in Ordnung bringt. Die wissen, das, wofür Jesus steht, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Fairness, heilsame Beziehung, Freigebigkeit, gegenseitige Annahme, Ehrlichkeit, all das, wofür Jesus steht, wird eines Tages der Maßstab sein auf dieser Welt. Es wird die Regel sein. Wir werden alle so leben. Es wird normal sein. Diese Dinge werden das Leben bei uns bestimmen, eines Tages. Noch ist es nicht so weit. Aber schon bald wird es so sein. Und darauf freuen die sich. Die wissen, die Zukunft wird super. Die fangen nicht an zu heulen, wenn sie über die Zukunft nachdenken. Die machen sich keine Sorgen, weil sie wissen, Jesus kommt. Jesus bringt die Dinge in Ordnung. Und er hat bereits damit angefangen. Es geht schon los. Jetzt schon. Und eines Tages wird er das zu Ende führen. Und wie drücken diese Leute das aus, dass die sich darauf freuen, dass sie das erwarten? Wie drücken die das aus? Die machen das so, indem sie jetzt schon so leben, als hätte die Zukunft bereits begonnen. Als wäre es schon soweit. Die leben jetzt schon so. Sie wissen, dass sie zurzeit noch Außenseiter sind, aber eines Tages wird das völlig normal sein. Die Art und Weise, wie sie leben. Und daran kann jeder erkennen, die gehören zu Jesus. Die leben die Zukunft. Die sind in der Zukunft schon angekommen, die nehmen die Zukunft vorweg. Die andere Gruppe von Leuten, die interessiert sich nicht für die Zukunft. Die leben im Hier und Jetzt, die wissen nicht, warum sie sich mit der Zukunft beschäftigen sollen. Die treffen auch keine Vorbereitungen. Das ist ihnen zu schwammig, da können sie nichts mit anfangen. Und für diese Leute erzählt Jesus die Geschichte. Weißt du, diese Geschichte ist eine Ohrfeige. Das mit Hochzeit und so, das ist alles schön und gut, aber eigentlich ist es eine Ohrfeige. Jesus will Schläfer wachrütteln. Jesus will schlafende Rennfahrer wachrütteln. Manchmal musst du jemanden ins Gesicht hauen, damit er überhaupt weiß, was Sache ist. Das ist so eine Geschichte, eine Ohrfeige. Jesus möchte sagen, wach auf, sei nicht bescheuert. wenn ich plötzlich vor der Tür stehe, wenn die Party losgeht und du weißt nicht, was hier Sache ist, du hast keinen Plan, wer du bist, wo du hingehörst, dann ist es für dich zu spät. Sei dabei. Nur wer jetzt schon in der Zukunft lebt, gehört in der Zukunft wirklich dazu. Dieses neue Leben, das auf uns zukommt, das ist jetzt schon Realität, das fängt jetzt schon an. Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus sagt, ich gehöre zu dir, kommt er in der Zukunft an, das Neue beginnt jetzt. Der Himmel ist jetzt da. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen, es ist direkt bei euch, es steht neben euch. Das ist die Predigt von Jesus gewesen. Der Himmel ist da, komm rein. Ich glaube, was Jesus uns gerne sagen möchte heute Abend ist, richte dein Leben auf die Zukunft aus. Richte dein Leben auf mich aus. Ich bin die Zukunft. Und du kannst das, dein Leben auf die Zukunft ausrichten, wenn du dich an dem orientierst, was ich will, was ich gut finde. Und wenn dann meine neue Welt für alle sichtbar da ist, dann warst du schon lange mit dabei. Ich möchte dir gerne 3 Tipps geben zum Abschluss. Wie du das machen kannst, wie du dein Leben auf Jesus ausrichten kannst. Mein erster Tipp ist, sag es Jesus. Sag Jesus, du bist meine Zukunft. Hilf mir, so zu leben, wie du das willst. Sprich ihn an. Mein zweiter Tipp für dich ist, beschäftige dich mit Jesus. Lies über ihn. Im Neuen Testament, die ersten 4 Bücher, da steht alles über Jesus. Was hat er gesagt? Wie hat er gelebt? Was war ihm wichtig? Was fand er schlecht? Beschäftige dich damit. Finde raus, was Jesus gut findet oder was er ablehnt und rede mit ihm darüber. Beschäftige dich mit Jesus. Und mein dritter Tipp, imitiere Jesus. Ahme ihn nach. Tu so, als wärst du Jesus. Versuch das zu leben, was Jesus gelebt hat. Und lass dich nicht einwickeln von dem, was unsere Gesellschaft toll findet. 3 Tipps. Sag es Jesus, beschäftige dich mit Jesus, imitiere Jesus. Das ist Christsein. Auf eine ganz kurze Formel gebracht. Das ist Christsein. Ich möchte jetzt ein kurzes Gebet sprechen. Und dann ist das, was ich hier zu sagen habe, ist dann vorbei. Aber wir beten dann weiter. Nico und die Band wird gleich wieder nach vorne kommen. Und die Lieder, die wir singen, das sind ja auch Gebete. In dieser Zeit richten wir uns zu Jesus aus, wir reden mit ihm, wir singen zu ihm und du kannst auch diese Zeit für dich nutzen und mit Jesus sprechen. Und wenn dir das eine Hilfe ist, hier vorne im Altarraum stehen Leute, ich zum Beispiel, andere auch, mit denen du auch beten kannst, die für dich beten können und denen du was sagen kannst, kurz. Während die Lieder laufen, während wir hier singen und so weiter, kannst du einfach nach vorne kommen. Das stört niemanden. Und gehst einfach zu jemandem, der da vorne steht und sprichst den oder die an. Jetzt bete ich kurz. Danke, Jesus, dass du da bist und dass mit dir die Zukunft angefangen hat. Und danke, dass du uns eine gute Zukunft zeigst. Keine Schreckensvision, sondern du weißt, wie es weitergeht. Es geht mit dir weiter. Und wir bitten dich darum, dass du uns zeigst, wie wir leben sollen. Amen.